Liebe Gäste, ist das nicht ein gewagter Satz? Behauptet Bonhoeffer damit, dass wirklich jeder Mensch die Chance hat, ein erfülltes, ein sinnerfülltes Leben zu führen? Wie kann das gehen, werden Sie einwenden. Haben wir nicht alle Wünsche, Sehnsüchte, Lebensziele, die manchmal wie Seifenblasen zerplatzen? Da ist Anna, eine Frau über 40. Sie hat ein sanftes, liebenswertes Wesen. Sie sehnt sich schon viele Jahre nach einem Mann. Doch sie ist immer noch ledig. Ihr Herzenswunsch ging bis heute noch nicht in Erfüllung. Da ist Irmgard. Sie ist schon 7 Jahre glücklich verheiratet. Sie sehnt sich sehr nach einem Kind. Es fällt ihr unsagbar schwer, mit diesem unerfüllten Wunsch zu leben. Seifenblasen, die zerplatzen. Da ist Susanne. Sie hat einen geschäftstüchtigen Mann und 2 liebe Kinder. Um der Familie willen hat sie ihre gute Stellung aufgegeben und auf eine erfolgversprechende Karriere verzichtet. Nun lebt sie mit diesem unerfüllten Wunsch. Und da ist Karin. Sie ist 60. Gerne hilft sie anderen Menschen. Aber seit über 15 Jahren ist sie selbst vom Pflegepersonal abhängig. Rheuma-Beschwerden verursachen unerträgliche Schmerzen. Wie gerne wäre sie gesund, um ihre Kraft für das Wohl anderer einzusetzen. Aber sie weiß, dass sich dieser Wunsch nie mehr erfüllen wird. Ja, und da ist Ilona. Sie sehnte sich nach einer glücklichen Ehe, doch ihr Mann hat eine andere. Auch ihr Wunsch ging leider nicht in Erfüllung. Ja, und zum Schluss Helena. Sie hat sich für 3 Kinder aufgeopfert. Es war ihr inniger Wunsch, dass sie lebenssüchtige Menschen mit guten Charakteren werden. Doch der eine Sohn ließ sich in der Firma etwas zu Schulden kommen und landete schließlich bei den Obdachlosen und die Tochter lebt in Scheidung. Diese Beispiele sind nur geringfügig geändert. Die Liste könnte man gewiss endlos fortsetzen. Es sind Wünsche, die ein erfülltes Leben versprachen. Wünsche, die oft wie Seifenblasen zerplatzen. Ich denke, dass heute keine Frau hier sitzt, die nicht auch in irgendeiner Form mit einem oder sogar mehreren unerfüllten Wünschen lebt. Wie kann ich nun trotz unerfüllt gebliebener Wünsche ein erfülltes Leben führen? Ist das wirklich möglich? Hat wirklich jeder Mensch die Chance, ein erfülltes Leben zu führen? Auch bei schwacher Gesundheit? Auch bei unglücklichen Beziehungen? Bei Arbeitslosigkeit? Bei schweren Schicksalsschlägen? Bei Misserfolgen? Beim Kampf um die Existenz? Wenn ein erfülltes Leben mehr ist als die Erfüllung unserer Wünsche, dann müssen wir uns fragen, was bedeutet es denn überhaupt, ein erfülltes Leben zu führen? Es muss ein Leben sein, das es wert ist, gelebt zu werden. Es muss ein sinnerfülltes Leben sein. Es muss ein Leben sein, das trotz unerfüllt gebliebener Wünsche nicht umsonst ist. Es muss ein Leben sein, das sich lohnt. Ich denke, da sind Sie ganz meiner Meinung. Ja, und im Laufe dieses Vortrages hoffe ich, dass Sie Antworten auf folgende 3 Fragen bekommen. Gibt es erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche? Was beinhaltet dieses erfüllte Leben? Und wie bekomme ich persönlich dieses erfüllte Leben? Hier sitzen Frauen, die wie ich auf ihrer Suche nach dem erfüllten Leben schließlich bei der Heiligen Schrift angekommen sind. Wir haben auch versucht, das erfüllte Leben je nach Lebensvorstellungen zuerst irgendwo anders zu finden. Aber nachdem diese Versuche gescheitert waren, haben wir Antworten in der Bibel gefunden. Und deswegen möchte ich mit Ihnen einen Bericht aus diesem Buch betrachten. Er handelt von einer Frau, die dieses erfüllte Leben bekommen hat. Ja, nun gilt es, eine Vorentscheidung zu treffen. Sie werden von dieser Erzählung nur dann persönlich Gewinn haben, wenn Sie glauben, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Und dazu braucht es die Zustimmung, Ihre Zustimmung, dass alle Aussagen darin wahr sind. Ja, und sogar bis heute noch Gültigkeit haben. Jesus ist von Judäa nach Galiläa unterwegs. Er zieht durch Samaria, einem Landesteil der damaligen römischen Provinz Palästinas. Sie müssen nun Folgendes wissen. Die Samariter waren ein Mischvolk aus Juden und Heiden und praktizierten demnach auch eine Mischreligion. Und die Juden, die verachteten die Samariter. Und trotzdem heißt es von Jesus, dass er durch dieses Gebiet ziehen musste. Jesus war ja ein Jude. Wir klinken uns jetzt in das biblische Geschehen ein.
Müde von der langen Reise setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war gerade um die Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen.
Ich trage meinen leeren Krug durch die Wüste, allein. Ich meide das Lachen und Plaudern der anderen Frauen. Sie reden ja doch nur über mich. Heiß brennt die Sonne auf das trockene Land. Ich gehe jetzt zum Brunnen, um meinen Krug zu füllen. Aber wo stille ich den Durst meiner Seele? Das hat mir gerade noch gefehlt. Ich habe die Glut der Mittagshitze in Kauf genommen, um den Blicken der anderen zu entfliehen. Und jetzt muss ich den Blick dieses Mannes ertragen. Ich glaube, er ist ein Jude. Ach, egal, schnell Wasser schöpfen, nicht hinschauen und dann weg hier. Ich glaube, jetzt fängt er auch noch ein Gespräch mit mir an.
Gib mir etwas zu trinken.
Ich? Ich soll etwas geben? Ich habe nichts zu geben. Mein Leben ist arm und öde und ich bin ausgebrannt und leer. Aber dieser Fremde macht mich neugierig. Herr, du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich, eine samaritische Frau, um etwas zu trinken?
Wenn du wüsstest, was Gott dir geben möchte und wer dich um Wasser bittet, dann würdest du mich um das Wasser bitten, das du zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben.
Das wäre der Erste, der mir etwas geben würde. Der Erste, dem ich offen sagen darf, dass ich etwas brauche. Der Erste, der mir gibt und nicht nur nimmt und nimmt und nimmt, bis ich leer und ausgelaugt zurückbleibe. Aber wie kann das sein? Herr, du hast überhaupt keinen Krug und der Brunnen ist tief. Wie willst du mir denn dann Wasser schöpfen?
Jeder, der dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber das Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm eine Quelle sprudelnden Wassers zum ewigen Leben werden.
Nie wieder durstig sein. Gibt es das? Nie wieder Durst haben. Nicht wie bisher. Immer mehr Durst, immer mehr Sehnsucht nach mehr und mehr und mehr. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber ich weiß, ich will es. Herr, gib mir von dem Wasser, dass ich nie wieder herkommen muss, um Wasser aus diesem Brunnen zu schöpfen.
Gut, geh und rufe deinen Mann. Dann kommt beide hierher.
Jetzt bin ich durchschaut. Jetzt ist alles aufgedeckt, die Stunde der Wahrheit. Ich bin nicht verheiratet.
Das stimmt, dass du nicht verheiratet bist. 5 Männer hattest du. Und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann.
Jetzt ist alles offenbar. Alles das, was ich vor anderen verbergen wollte, ist aufgedeckt. Die Leere meiner Seele, die Sehnsucht, die Gier nach mehr und immer mehr, die Suche an 1000 falschen Orten und das Jagen nach Liebe auf sündigem Weg. Ich sehe, du bist ein Prophet.
Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.
Wer ist das, der solche Worte mit mir redet? Ich weiß, dass einmal der Messias kommen wird.
Du sprichst mit ihm. Ich bin der Messias. Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und berichtete aufgeregt allen Leuten:
Ich brauche meinen Krug nicht mehr. Ich brauche den Brunnen nicht mehr. Ich habe das gefunden, was den Durst meiner Seele stillt. Den einen, der mich durch und durch kennt und der mich trotzdem liebt. Kommt mit, seht den Mann, der mich noch nie gesehen hat und der trotzdem alles von mir weiß, ob er wohl der Messias ist?
Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus.
Ja, vielen Dank. Das war sicher auch für Sie eindrücklich, diese Szene aus der Bibel. Macht doch Geschmack, selber die Bibel zu lesen. Ja, Jesus überwindet alle rassischen und religiösen Barrieren, alle Vorurteile. Er spricht noch dazu mit einer Frau. Ja, Jesus hat der Frau eine besondere Stellung in der Gesellschaft wiedergegeben. Jesus kennt die Not dieser Frau. Er weiß um ihre gescheiterten Beziehungen. 5 Männer hat sie gehabt. Und er weiß auch, dass sie jetzt außerhalb ehelicher Legitimation mit einem Mann zusammenlebt. Kann es sein, dass diese Frau das erfüllte Leben in Beziehungen gesucht hat? Doch scheinbar konnten die Partnerschaften ihren Lebensdurst nicht stillen. Ja, denn sie bittet Jesus um das lebendige Wasser, das er ihr angeboten hat. Und Jesus antwortet ihr: Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst bekommen. Jesus Christus spricht also davon, dass nur sein Wasser den Durst nach einem erfüllten Leben stillen kann. Bedeutet das nicht gleichzeitig, dass alle eigenen Versuche, den Lebensdurst zu stillen, sprich sinnerfülltes Leben zu bekommen, scheitern werden? Diese gewichtigen Aussagen möchte ich gerne veranschaulichen. Der Krug soll jetzt das Lebensgefäß der Frau darstellen. Es enthält noch kein lebendiges Wasser. Der Lebensdurst ist letztlich noch nicht gestillt. In der Begegnung mit Jesus erkennt die Frau das selbst. Jesus sagt ihr, dass er ihr etwas geben kann, was ihr wirklich hilft. Und sie bekommt im Gespräch mit Jesus Sehnsucht nach dem lebendigen Wasser, obwohl sie noch nicht genau weiß, was sich dahinter verbirgt. Aber dieses Verhalten können wir verallgemeinern. Der erste Schritt zum erfüllten Leben beginnt mit einer Sehnsucht im Herzen. Ich sehne mich nach einem erfüllten Leben und begebe mich auf die Suche. Ich stelle nun die offene Frage: Sehne ich mich überhaupt nach mehr? Ich habe Familie, einen Arbeitsplatz und ich kann mir auch ein gewisses, ja, ich kann mir auch Vergnügen leisten. Was will ich denn eigentlich noch mehr? Begnüge ich mich mit dem, was derzeit mein Leben ausfüllt? Um erfülltes Leben zu erhalten, muss demnach zuerst eine Sehnsucht danach vorhanden sein. Ja, Jesus spricht: Wer sucht, wer Sehnsucht hat, wem das Leben so wie es ist nicht genügt, der wird finden. Ist vielleicht jemand unter uns, der schon lange auf der Suche nach dem wirklichen, nach dem erfüllten Leben ist? Suchen ist ja eine Haltung des eifrigen Nachdenkens und Überlegens. Ja, wir kehren zu dem biblischen Bericht zurück. Jetzt, wo die Frau die Sehnsucht nach lebendigem Wasser ausspricht, nimmt das Gespräch zwischen Jesus und ihr plötzlich eine Wende. Der Sohn Gottes macht der Frau plötzlich bewusst, dass ihr Lebenskrug zwar kein lebendiges Wasser enthält, aber dass er dennoch nicht leer ist. Denn die Samariterin hat ja versucht, ihren Lebensdurst mit ihrem eigenen Wasser, sprich mit ihren Mitteln zu stillen. Die Suche nach dem sinnerfüllten Leben hat sie letztlich dazu gebracht, mit einem Mann ohne verbindliches Eheband zusammenzuleben. Die Bibel nennt dies Unzucht und Unzucht nennt die Bibel Sünde. Jesus deckt der Samariterin im Gespräch also auf, dass in ihrem Lebenskrug etwas ist, das sich als Barriere für das erfüllte Leben herausstellt. Warum konfrontiert Jesus diese Frau mit ihrer Sünde? Ist das für diese Frau nicht peinlich? Ja, der Sohn Gottes macht dieser suchenden Frau deutlich, dass es in ihrem Leben Hindernisse gibt, um dieses erfüllte Leben zu empfangen. Sie kann dieses lebendige Wasser erst dann bekommen, wenn diese Hindernisse beiseite geschafft sind. Wir erhalten also aus dem biblischen Bericht wieder eine wichtige Information auf dem Weg zum erfüllten Leben. Wir erfahren, dass erfülltes Leben erst möglich ist, wenn ein Mensch in einem zweiten Schritt erkennt, dass er vor Gott gesündigt hat. Ja, ich bejahe, dass in meinem Leben Sünde ist und ich akzeptiere, dass ich vor Gott ein Sünder bin. Die Bibel sagt, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt. Das fällt uns schwer zu glauben. Aber persönliche Sündenerkenntnis, das Wissen, dass wir nicht gut sind, nicht rein sind vor Gott, das ist Voraussetzung, um dieses erfüllte Leben zu bekommen. Und an der Stelle ist uns die Samariterin tatsächlich ein Vorbild. Sie entschuldigt ihre Sünde nicht. Sie zieht sich auch nicht beleidigt zurück, als Jesus sie mit ihrer Schuld konfrontiert. Nein, obwohl Jesus ihr verpfuschtes Leben zeigt, wächst in ihr doch Vertrauen zu ihm. Noch mehr, diese Samariterin steht zu ihrer Schuld. Sie läuft nach dem Gespräch sogar ins Dorf und sagt zu den Leuten, kommt und seht euch den Mann an, der mir alles gesagt hat, was ich jemals getan habe. Das ist mutig. Also wir kommen nicht umhin, uns mit der traurigen Tatsache der Sünde zu beschäftigen. Und das ist heute absolut nicht modern. In der Gesellschaft wird der Begriff verniedlicht. Da gibt es noch die Kaloriensünden und die Verkehrssünden. Und ich muss sagen, auch mir fällt es sehr schwer, über Sünde zu reden. Aber bitte halten Sie mit mir diesen kleinen, düsteren Teil des Vortrages durch. Es geht ja darum, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die ein erfülltes Leben verhindern. Und deswegen müssen wir uns auch der Realität der Sünde stellen. Vielleicht hilft Ihnen dazu das Bild aus der Medizin. Vergleichen wir Sünde mit einem Krebsgeschwür. Um Krebs zu entfernen, muss der Arzt durch eine Operation dem Patienten oft zuerst Schmerz zufügen. Aber er tut es nur mit einer guten Absicht, dem Patienten zur Heilung zu verhelfen. Und so verstehen Sie nun bitte auch diesen Teil des Vortrages. Wie definieren wir denn Sünde überhaupt? Gott gab eine Ordnung für diese materielle Welt, für die Gesellschaft, für den Einzelnen und so für die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und mit dieser Ordnung bezweckt Gott nur das Glück des Menschen. Bitte erinnern Sie sich an die 10 Gebote, die viele von Ihnen in der Schule noch auswendig gelernt haben. Darf ich mal fragen, wer die 10 Gebote in der Schule noch auswendig gelernt hat? Ja, sehr viele. Ich nenne nur mal die Gebote, die für ein glückliches, harmonisches Miteinander sorgen sollen. Das ist die 2. Tafel der 10 Gebote. Da heißt es, ehre deinen Vater und deine Mutter, wie es dir der Herr, dein Gott, zur Pflicht gemacht hat. Du sollst nicht morden, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nichts Falsches gegen deinen Nächsten aussagen, du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen und du sollst nicht das Haus und alles, was er hat, des Nächsten begehren. Ja, diese Schutzgebote sind die Basis für ein glückliches Leben miteinander. Aber ein Krebsgeschwür im Körper wächst oft nur langsam und manchmal ist es zu spät, wenn es entdeckt wird. Und die Folgen sind im wahrsten Sinne des Wortes verheerend. So ist es auch mit der Sünde. An den Auswirkungen merken wir, wie zerstörerisch Sünde sein kann. Wollen wir uns einige näher betrachten? Welche Sünden können sich in unserem Lebenskrug befinden? Welches Krebsgeschwür ruiniert uns? Eins zurück vom Krebsgeschwür. Das, ja. Entschuldigen Sie bitte, dass ich dieses Bild gewählt habe. Es ist eindrücklich. Aber so wie uns dieser Anblick erschreckt, wir uns vielleicht sogar davor ekeln, das ist ein Krebsgeschwür, so können wir uns vorstellen, ekelt es Gott vor unserer Sünde. Ich möchte das einfach mal plastisch machen. Ja? Gott ekelt es vor unserer Sünde. Er ist traurig darüber. Ja, welche Sünden können das sein? Bei der Samariterin war es das Krebsgeschwür der Unzucht. Diesen Begriff verbinde ich, Unzucht ist ja so ein unmodernes Wort, ich verbinde damit wie nicht selbstbeherrscht zu sein. Wie viele Nöte entstehen gerade bei jungen Mädchen, wenn eine Beziehung die andere ablöst? Die Sehnsucht nach Geborgenheit führt nicht selten zu großen Enttäuschungen. Oft bleiben frustrierte Frauen zurück wie abgenagte Äpfel oder leere Cola-Dosen, benutzt und dann weggeworfen. Ja, auch die Sünde des Ehebruchs richtet so viel Schaden an. Ihnen fallen gewiss Kinder ein. Sie leiden am meisten unter den zerbrochenen Beziehungen der Eltern. Große seelische Wunden bleiben bei diesen Kindern oft zurück und vernarben nur langsam. Ja, und einen immens großen Schaden richtet die Tötung ungeborenen Lebens an. Auch wenn Abtreibung legalisiert ist, begegnen mir in der Beratung immer wieder Frauen, die noch Jahrzehnte später an ihrer Abtreibung leiden. Nicht selten können Betroffene kein befriedigendes Sexualleben mehr genießen. Ja, und wen ergreift nicht das Jammerbild Alkohol- und Drogensüchtiger, besonders unter Jugendlichen? Abgesehen davon, dass mit jedem Rausch Gehirnzellen absterben, erschreckt uns doch der Anblick ausgemergelter Gestalten, gezeichnet vom Drogenkonsum. Wie viel Schmerz erleiden da besonders betroffene Eltern? Ja, aber es gibt auch Schaden, der mehr nach innen gerichtet ist. Wie viel Zornausbrüche Schaden anrichten können, wissen Sie das auch? Wie leicht wird aus Zorn Streit, Unversöhnlichkeit und zum Schluss bleibt nur der nackte Hass. Wie viele Beziehungen zerbrechen, man geht sich aus dem Weg. Jahrzehnte redet man nicht mehr miteinander. Bluthochdruck und Magengeschwüre sind erwiesenermaßen immer wieder Folgen von ungeklärtem Beziehungsstress. Ja, auch die Lüge gehört in diesen Bereich. Wegen des Wunsches nach Anerkennung nimmt man es mit der Wahrheit nicht mehr so genau. Rechthaberisch will man immer das letzte Wort haben. Und aus Stolz verträgt man keine Kritik und wagt auch nicht den ersten Schritt der Versöhnung. Letztlich steht man vor einem Scherbenhaufen gestörter Beziehungen. Und bis zur Todesstunde werden manchmal diese Lasten, dieses Krebsgeschwür mitgeschleppt. Ja, und der Neid und die Eifersucht, wir haben es in den Geboten gelesen. Wie oft quält man sich beim Anblick des Besitzes vom Nachbarn mit neidischen Gedanken? Wie viel zufriedener würde unser Leben oft verlaufen, wenn wir nicht das neidische Begehren hätten? Ja, dieser Krebs, der zerfrisst uns innerlich und wir merken es manchmal gar nicht. Und aus Habsucht und Gier werden Schulden gemacht. Die Kredite rauben den Schlaf und führen sogar zu Betrug. Werden nicht aus diesem Grund oft die Steuererklärungen gefälscht? Ja, und weil man dann mit seinem Latein am Ende ist, setzt man sein Vertrauen auf esoterische Kräfte. Ich kenne Frauen, die von schlimmen Ängsten und Depressionen geplagt werden, da sie sich ständig gegen böse Geister wehren wollen und den Eindruck haben, ihrer nicht mehr Herr sein zu können. Ja, der Sündenkrebs macht uns kaputt, körperlich, seelisch und zerstört unsere Beziehungen. Ja, und Gott selbst, wie sieht unsere Beziehung zu ihm aus? Das erste Gebot klärt uns darüber auf, dass Gott von seinen Geschöpfen geliebt und geehrt werden will. Da heißt es, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Doch in unserer Autonomie und Selbstgerechtigkeit verbannen wir ihn aus unserem Gedächtnis und unserem Gewissen. Wir lehnen seine Existenz durch Unglauben ab. Doch ihr Lieben, ein Leben ohne Gott, ohne Beziehung zu ihm, führt in Sackgassen und in viel selbstverschuldetes Leid. Das würden hier eine ganze Reihe Frauen bezeugen. Das Endergebnis ist laut Bibel letztlich eine Existenz in der Gottesferne. Die Bibel gebraucht für den Begriff Hölle oder Versehe. Das alles ist in Gottes Augen Sünde, höre ich sie fragen. Ja, wenn wir glauben, dass die Bibel wahr ist und uns den Weg zum erfüllten Leben zeigt, dann müssen wir glauben, was sie über die Sünde sagt. Sünde ist demnach die Übertretung von Gottes guten Geboten, die Rebellion gegen Gott, die Missachtung Gottes und seiner Liebe. Ja, letztlich ist Sünde Zielverfehlung, an Gott vorbeigelebt. Jemand sagte, Sünde tun heißt, bewusst oder unbewusst zu Gott zu sagen, ich tue, was ich will, egal was du willst. Nun möchte ich Sie gedanklich auf eine Fußgängerzone mitnehmen. Wir führen eine Umfrage durch und stellen Passanten die Frage, darf ich Sie persönlich fragen, was tun Sie, um Ihre Sünden loszuwerden? Einige werden sagen, ich ignoriere meine Sünden. Ich tue so, als wenn sie nicht existieren und lass mir doch auch kein schlechtes Gewissen machen. Ein schlechtes Gewissen, sagt doch jeder Psychologe, macht doch erst recht krank. Andere werden sagen, gute Werke schaffen doch den Ausgleich. Meine vielen guten Taten werden die schlechten schon irgendwie ausgleichen. Andere werden vielleicht sagen, ich gehöre zu einer Kirche. Die Zugehörigkeit zu einer religiösen Gruppe, die mir das Heil anbietet, das wird mir schon genügen. Oder einige sagen, Taufe und Sakramente retten mich. Mit der Säuglingstaufe kann mir doch eigentlich nichts mehr passieren. Und erfülle ich alle geforderten Rituale, dann bin ich gewiss meine Sünden los. Sehr ernste religiöse Menschen, die sagen dann, ich merke, das wird nicht reichen, aber das Fegefeuer wird noch meinen Rest der Sünden tilgen. Was ich in dem Leben nicht loswerde, wird dann halt das Fegefeuer besorgen. Und manche, die haben die Idee, dass sie sagen, der liebe Gott ist doch ein lieber Gott, der wird doch niemanden verdammen. Mich lässt Gott auch mit meinen Sünden in den Himmel. Gewiss haben Sie auch schon solche Antworten gehört oder würden sogar selbst so antworten. Jesus musste auch der Samariterin ihre eigene Gottesvorstellung zertrümmern, bevor sie das erfüllte Leben bekommen konnte. Er sagt ihr, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Es ist so wichtig, die eigenen Vorstellungen von der Bibel her zu überprüfen. Es gibt tatsächlich viele christliche Zerrbilder und deswegen ist es enorm wichtig, die Quelle aller Gottesoffenbarung, die Heilige Schrift selbst, nach der Wahrheit zu erforschen. Nun wollen wir hören, welche Antwort die Heilige Schrift auf die Schuldfrage hat. Der heilige Gott hasst Sünde. Es ekelt ihn vor der Sünde. Und weil Gott absolut gerecht ist, muss er auch Sünde bestrafen. Er kann nicht einfach darüber hinweggehen. Die Bibel sagt unmissverständlich, dass die Strafe für jede einzelne Sünde nichts Geringeres ist als der Tod. Tod bedeutet Trennung, zeitliche und ewige Trennung von Gott. Das ist zuerst die ernüchternde Wahrheit über die Heiligkeit Gottes. Aber jetzt Jetzt bin ich froh. Jetzt kann ich vom Positiven reden. Aber Gott sei Dank gibt es einen Ausweg. Sonst hätten wir auch nicht den Mut, sie zu so einer Veranstaltung einzuladen. Und nun kann ich endlich darüber sprechen, was beziehungsweise uns die Tür zum erfüllten Leben öffnet. Gott ist eben nicht nur heilig und gerecht, sondern er ist auch Liebe. Und aus Liebe hat Gott sich einen Weg ausgedacht, um unsere Sünden aus dem Lebensgefäß zu tilgen. Gott sandte seinen sündlosen Sohn auf diese Erde. Er ließ ihn, den Sündlosen, für unsere Schuld am Kreuz sterben. Wir gehen auf Karfreitag zu. Ich denke, viele werden diesen Karfreitag besonders als besonderen Tag in ihrem Kalender haben. Am Karfreitag denken wir im Besonderen an den Kreuzestod Christi. Im Johannesevangelium steht: Siehe, das Gottes Opferlamm, das die Sünden aller Menschen hinweggetragen hat. Gott hat seinen Sohn so behandelt, als wenn er all diese Sünden, die wir vorhin aufgezählt haben, begangen hätte. Die Strafe für die Sünde, den Tod, hat Jesus Christus stellvertretend für uns auf sich genommen. Im Petrusbrief heißt es: Christus hat unsere Sünden an seinem Leib selbst am Kreuz auf sich geladen. Es gibt nur einen Platz, wo alle Sündenschuld im Leben eines Menschen ausgelöscht werden kann, und das ist am Kreuz. Das ist die einzige Möglichkeit, um unsere Sünden wirklich für immer loszuwerden. Das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft, das ist die Tür zum erfüllten Leben. Ja, Jesus Christus hat vor über 2000 Jahren die Strafe für die Sünden aller Menschen getragen. Er hat das Gerichtsurteil Gottes auf sich genommen. Ja, und auch das Kreuz ist kein schöner Anblick. Wir können uns gar nicht vorstellen, die Bibel beschreibt, wie zerfetzt, wie entstellt Jesus da am Kreuz hing. Und da die Querverbindung zu dem Krebs. Die Sünde hat ihn so zugerichtet, unsere Sünde. Wollen wir uns dieses Kreuzesgeschehen wirklich vor Augen malen? Ich lese dazu einen Auszug aus einem Buch, Wenn Gott weint, von Johnny Erickson und Steve S. East. Wer Johnny nicht kennt, sie ist querschnittgelähmt. Auf den Boden mit dir! Einer hebt einen kleinen Hammer, um den Nagel einzuschlagen. Hoch mit dir! Sie heben das Kreuz an. Gott hängt daran, wie angestarrt, kann kaum atmen. Doch diese Schmerzen sind nur das Vorspiel seiner anderen Qualen. Er fühlt sich schmutzig. Menschliche Bosheit beginnt, sein markloses Wesen zu umkriechen. Sein Vater, er muss so vor den Vater treten. Im Himmel erhebt sich der Vater. Menschensohn, du hast betrogen, gestohlen, gelästert, gemordet, geneidet, gehasst, gelogen. Du hast verflucht, geraubt, verschwendet, gefressen, beschmutzt, entheiligt, nicht gehorcht. All die Pflichten, die du vernachlässigt, die Kinder, die du verlassen hast. Wer hat die Armen ignoriert wie du? Wer war so feige, hat meinen Namen so missbraucht? Hast du jemals deine rasiermesserscharfe Zunge im Zaum gehalten? Was für ein selbstgerechter Kerl du bist, du, der du Kinder verführst, Drogen verkaufst, deine Eltern verspottest. Wer gab dir die Unverfrorenheit, Wahlen zu beeinflussen, Revolutionen blutig zu zerschlagen, Tiere zu quälen und Dämonen anzubeten? Die Liste hat kein Ende. Du hast Familien zerstört, Jungfrauen vergewaltigt, dich verstellt, Politiker gekauft, Pornografie konsumiert, Bestechungsgelder angenommen. Du hast Terror ausgeübt, Bomben gelegt, Häuser in die Luft gejagt, Sklaven verkauft. Ich hasse, ich verdamme das alles. Die Abscheu vor dir verzehrt mich. Kannst du meinen Zorn spüren? Natürlich ist der Sohn unschuldig. Er ist fehlerlos, durch und durch. Der Vater weiß das. Aber sie haben eine Abmachung. Und nun muss das Undenkbare passieren. Jesus wird behandelt, als ob er persönlich für jede Sünde verantwortlich sei, die je auf dieser Erde begangen wurde. Der Vater betrachtet den Schatz seines Herzens, sein eigenes Spiegelbild, das in der Sünde versinkt. Und Jesus schreit: Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Doch der Himmel hält sich die Ohren zu. Der Sohn sieht nach oben zu dem einen, der nicht antworten oder reagieren kann. Der Vater musste den Sohn zurückweisen, den er liebt. Jesus, der Gottmensch aus Nazareth, gab sich hin und der Vater akzeptierte dieses Opfer. Die Rettung war da. Gehen wir nicht zu schnell weg von dieser Szene. Die Rettungsaktion, die hier vollzogen wurde, gilt uns. John Stott schreibt: Bevor wir das Kreuz als etwas sehen können, das für uns getan wurde, müssen wir es erst als etwas sehen, das durch uns verursacht wurde. Wenn wir vor dem Kreuz stehen, dann können wir zu uns selbst sagen: Ich habe das getan. Meine Sünden schickten ihn dort hinauf. Und er hat das getan. Seine Liebe zu mir trieb ihn dorthin. Er hat die Strafe für genau meine Fehler auf sich genommen. Können wir diese tiefe Liebe erahnen? Er ist für sie, für mich am Kreuz gestorben. Er wurde verdammt und verflucht, damit wir frei sein können, damit wir das erfüllte Leben bekommen können. Wir hören jetzt in dieser Szene jetzt ein Lied und Irina wird dabei die ganzen Sünden ans Kreuz heften. Wir wissen, es ist alles getan. Bitteschön.